Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stromes gedient haben, oder den Göttern, den Amoritern, in denen Land ihr wohnt. Und dann sagt er diesen sehr bekannten Vers, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Da antwortete das Volk und sprach, das sei fern von uns, dass wir den Herrn verlassen und anderen Göttern dienen. Denn der Herr, unser Gott, ist es, der uns und unsere Väter aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat. Und er hat vor unseren Augen diese großen Zeichen getan und uns behütet auf dem ganzen Weg, den wir gegangen sind und unter allen Völkern, durch deren Mitte wir hindurchgezogen sind. Und der Herr hat alle Völker vor uns her ausgetrieben, ja, auch die Amoriter, die im Land wohnten. Auch wir wollen dem Herrn dienen, denn es ist unser Gott. So sagen es damals, sagt es das Volk. Josua sagt, wählt euch aus, wem ihr dienen wollt. Und das Volk sagt, wir wollen Gott, diesem Gott, der uns herausgeführt hat, dem wollen wir dienen. Doch das änderte sich schon bald. Kurz nach seinem Tod, nachdem Josua gestorben war, hat das Volk relativ schnell vergessen, wem sie was zu verdanken haben. Und wir lesen im Buch Richter immer wieder so ein wiederholendes, trauriges Muster. Das Volk lebt, es geht ihnen gut, sie haben bestimmten Wohlstand und dann beginnt es so, dass sie anfangen, anderen Göttern zu dienen. Dann zieht Gott seinen Schutz zurück, dem Volk geht es wieder schlechter, es wird von ihren Feinden bedrängt und dann kommen sie irgendwann wieder zur Besinnung. Israel fängt an, Gott zu suchen, ihn zu bitten und es geht ihnen wieder besser. Gott schickt einen Retter, einen Richter und der führt sie dann, rettet sie von ihren Feinden und ja, es geht ihnen gut wieder, sie sind befreit. Dann dauert es so eine Zeit lang, bis der Richter oder der Retter lebt und dann geht es wieder rückwärts. Sie kommen wieder an irgendwelche Götter, wieder haben sie andere Götzen in ihrem Land, die sie anbeten. Und wieder geht es ihnen schwieriger. Und so ist das, man hat das Gefühl, wenn man das Buch Richter liest, immer wieder. Die Lektion, einfach die Generation, die lebt, die vergisst diese Lektion und die neue erlebt das wieder so durch. Und so ähnlich ist es, hatte ich das traurige Gefühl, als ich mich Gideons Leben angeschaut habe, so ähnlich ist es auch in Gideons Leben. Und das will ich heute in der Einleitung später, nachdem wir einige Lieder gesungen haben, uns anschauen. Auch Gideon hatte gute Lebensabschnitte in seinem Leben, aber zum Schluss sehen wir, dass auch er erneut und sein Haus dem Götzendienst verfallen sind. Aber das werden wir gleich, nachdem wir einige Lieder vielleicht gesungen haben, zusammen uns anschauen. Wir haben alle dreimal gesungen, manche trauen auf Heere, andere auf Waffen, doch wir wollen trauen auf den Namen des Herrn, des Gottes Israels. Sein Name ist mächtig, sein Sieg gewiss, wir wollen denken an den Namen von Gott. Wir vertrauen dem Herrn. Ich hoffe, dass es wirklich bei uns, bei allen so im Leben immer sein wird. Nicht nur jetzt, sondern wirklich, dass wir immer auf Gott vertrauen und alles in seine Hand legen. Die Epoche der Richter liegt, wenn wir das zeitlich einordnen, liegt zwischen der Landnahme Kanaan durch Josua, von dem wir eben gelesen haben, und der Beginn der Königsherrschaft von Saul. Und der letzte oder die letzten beiden Richter vor Gideon, das waren Deborah und Barak. Und das Land hatte dann 40 Jahre Ruhe. Und dann kommen wir in einen Abschnitt, den ich jetzt gerne mit euch lesen würde. Ich habe mehrere Abschnitte, aber das ist jetzt der erste, den wir lesen. Richter Kapitel 6, die ersten 10 Verse. Richter Kapitel 6, die ersten 10 Verse. Und die Kinder Israels taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr in die Hand der Midianiter 7 Jahre lang. Und als die Hand der Midianiter zu stark wurde über Israel, bereiteten sich die Kinder Israels zum Schutz vor den Midianitern Schlupfwinkel in den Bergen, Höhlen und Bergfesten. Und es geschah, wenn Israel etwas gesät hatte, da kamen die Midianiter und Amalekiter und die Söhne des Ostens gegen sie auf. Und sie lagerten sich gegen sie und verwüsteten den Ertrag des Landes bis hin nach Gaza und ließen keine Lebensmittel übrig in Israel, auch keine Schafe, Rinder und Esel. Denn sie kamen samt ihrem Vieh und ihren Zelten herauf wie eine Menge Heuschrecken, so dass weder sie noch ihre Kamele zu zählen waren, und sie fielen in das Land ein, um es zu verheeren. So wurde Israel durch die Midianiter sehr geschwächt. Da schrien die Kinder Israels zum Herrn. Als aber die Kinder Israels wegen der Midianiter zum Herrn schrien, da sandte der Herr einen Propheten zu den Kindern Israels, der sprach zu ihnen. Wir wissen jetzt nicht, wer das war, aber es war ein Prophet. So spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und euch aus dem Land der Knechtschaft gebracht, und ich habe euch errettet aus der Hand der Ägypter und aus der Hand aller derer, die euch bedrängten. Und ich habe sie vor euch her vertrieben und euch ihr Land gegeben. Und ich sprach zu euch, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt die Götter der Amoriter nicht verehren, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt meine Stimme nicht gehorcht. Das Volk Israel, wir lesen hier, 7 Jahre ist es bereits, dass sie in einer schwierigen, finsteren Zeit leben. Die Midianiter, Amalekiter kommen immer wieder zur Erntezeit und überfallen das Land, plündern, verwüsten durch diese Raubzüge ihr Land. Und wenn sie die Felder bestellen, Getreide ausgesät haben, dann kamen sie in Scharen und haben einfach die Felder verwüstet, so dass ihnen die Lebensgrundlage, das Essen, wahrscheinlich nur, wie wir gleich noch weiter sehen werden, nur im geringen Maße zur Verfügung stand. Und bestimmt haben auch viele da gehungert. Es steht ja, dass es dem Land oder dem Volk Israel sehr schwer war in dieser Zeit. Und sie trauten sich aber nicht, bis zu diesem Augenblick trauten sie sich nicht gegen die Midianiter zu kämpfen, sondern wir lesen hier, dass sie sich im Gebirge verkrochen, in Felshöhlen, und so durch diese Unterdrückung bestimmt auch viele sehr verarmt sind. Und es scheint so, wenn wir gleich lesen, dass vor allen Dingen der Stamm Manasse betroffen war von diesen Raubzügen und wozu auch Gideon zählte. Und in dieser Not, wenn stellen wir uns vor, ähnliche Situation, gar nicht ähnlich, aber viele sagen ja jetzt, was wird, wenn jetzt die Ernte zum Beispiel in der Ukraine größtenteils ausfällt, wie wird es anderen Ländern gehen? Und wir können uns das vorstellen, dass das Volk Israel, es war, sie hatten viele Sorgen, wie sie wahrscheinlich ihre Familien über die Zeit bringen, weil einfach Lebensmittel gefehlt haben. Und Gott gibt ihnen aber hier durch den einen Propheten ohne Namen, sagt er ihnen, was falsch läuft und was richtig laufen sollte. Doch das ist erst der erste Schritt. Und dann lesen wir ab Vers 11 bis Vers 18 ist der nächste Abschnitt, den ich gerne lesen würde. Da steht, und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebiten bei Ophra. Die gehörten Joas, dem Abiesriter. Und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kälte, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Gideon aber sprach zu ihm, ach mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat er uns dann dies alles getroffen? Und wo sind all seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählten, indem sie sprachen, hat der Herr uns nicht aus Ägypten herausgeführt, nun aber hat uns der Herr verlassen und in die Hand der Midianiter gegeben. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel aus der Hand der Midianiter erretten. Habe ich dich nicht gesandt? Er aber sprach zu ihnen, ach mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, meine Sippe ist die geringste in Manasse, und ich bin der Kleinste im Haus meines Vaters. Der Herr aber sprach zu ihm, weil ich mit dir sein will, wirst du die Midianiter schlagen wie einen einzigen Mann. Er aber sprach zu ihm, wenn ich denn Gnade vor dir gefunden habe, so gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Weiche doch nicht von hier, bis ich wieder zu dir komme und meine Gabe bringe und sie dir vorsetze. Er sprach, ich will bleiben, bis du wieder kommst. Dann, nachdem Gott diesen Propheten gesandt hatte und Israel aufforderte, zur Umkehr zu kommen, unternimmt er den zweiten Schritt und redet mit Gideon und sagt zu ihm, ja, dass er ihn als Retter schicken möchte. Gideon wird hier auch in einer Situation gerade gefunden, wo er Weizen drischt, aber im Verborgenen, so dass auch sein Ertrag, auch dies ein bisschen, was übrig geblieben ist, in Sicherheit zu bringen ist, damit sie genug zu essen haben. Und der Engel Gottes sagt zu ihm, der Herr ist mit dir. Und Gideon sagt, nein, Gott hat uns verlassen. Früher war er irgendwann mal bei uns, hat Wunder in Israel getan von uns, von dem unsere Väter uns erzählt haben, aber jetzt nicht mehr. Man hört auch in dem, was er sagt, eine gewisse Anklage, dass Gott nicht mehr mit ihnen ist. Aber der Engel sagt keineswegs, Gott hat dich ausgesucht, dass du die Midianiter retten sollst. Und Gideon sagt, wie soll ich? Ohne Soldaten, ich bin der Jüngste in meiner Familie, auch unsere Sippe, die ist nicht besonders einflussreich in Israel. Aber Gott sagt, ich will mit dir sein. Gott wird mit dir sein. Und das ist, denke ich, auch wieder typisch bei Gideon, wie auch bei vielen anderen Geschichten aus der Bibel. Gott sucht sich Helfer oder Retter aus, die nach menschlichen Maßstäben ungeeignet sind. Und er gibt ihm diesen Auftrag. Und Gideon, der traut sich das eigentlich selber auch gar nicht zu. Aber trotzdem, Gott möchte ihn gebrauchen für diesen Auftrag, um Israel von Midianitern, Amoritern und den Söhnen des Ostens zu retten. Und ich überspringe dann die nächsten Vers, die da kommen. Ich lese jetzt ab Vers 25 weiter, Kapitel 6 ab Vers 25. In jener Nacht sprach der Herr zu ihm, nimm den Stier, der deinem Vater gehört, und zwar den zweiten Stier, der siebenjährig ist, und reiße den Altar des Baals nieder, der deinem Vater gehört, und haue das Aschera-Standbild um, das dabei ist, und baue dem Herrn, deinem Gott, oben auf den Gipfel dieser Bergfeste durch Aufschichtung ein Altar, und nimm den zweiten Stier und opfere ein Brandopfer mit dem Holz des Aschera-Standbildes, das du umhauen wirst. Dann nahm Gideon 10 Männer von seinen Knechten und machte es so, wie der Herr es ihm gesagt hatte. Weil er sich aber vor dem Haus seines Vaters und von den Leuten der Stadt fürchtete, dies bei Tag zu tun, tat er es bei Nacht. Als nun die Leute der Stadt am Morgen früh aufstanden, siehe, da war der Altar des Baals niedergerissen und das Aschera-Standbild dabei umgehauen, und der zweite Stier war als Brandopfer auf dem neu erbauten Altar geopfert worden. Da sprachen sie zueinander, wer hat das getan? Und als sie forschten und nachfragten, wurde gesagt, Gideon, der Sohn des Joas, hat es getan. Da sprachen die Leute der Stadt zu Joas, also zu dem Vater von Gideon, gib deinen Sohn heraus. Er muss sterben, weil er den Altar des Baals niedergerissen und das Aschera-Standbild daneben umgehauen hat. Joas aber sprach zu allen, die bei ihm standen, wollt ihr für Baal einen Rechtsstreit führen? Wollt ihr ihn erretten? Wer für ihn einen Rechtsstreit führt, der soll bis morgen sterben. Ist er Gott, so soll er einen Rechtsstreit für sich selbst führen, weil sein Altar niedergerissen ist. Von dem Tag an nannte man ihn Jerubbabel, also den Gideon, indem man sprach, Baal führt mit ihm einen Rechtsstreit, weil er seinen Altar niedergerissen hat. Als sich nun alle Midianiter und Amalekiter und die Söhne des Ostens sich vereinigt hatten und rübergezogen waren und sich in der Ebene Jezreel lagerten, da rüstete der Geist des Herrn den Gideon aus und er stieß ins Schafferhorn und die Abisriter wurden zusammengerufen, dass sie ihm nachfolgten. Und er sandte Boten in ganz Manasse umher und auch sie wurden zusammengerufen, dass sie ihm nachfolgen sollten. Und er sandte Boten nach Aser und Sebulon und Naphtali, die zogen ihnen auch entgegen. Und Gideon sprach zu Gott, wenn du Israel durch meine Hand retten willst, wie du gesagt hast, siehe, so will ich ein Wollvlies auf die Tenne legen. Wenn der Tau nur auf dem Vlies sein, der ganze Boden ringsum aber trocken bleiben wird, so werde ich erkennen, dass du Israel durch meine Hand erretten wirst, wie du gesagt hast. Und es geschah so, denn als er am anderen Morgen früh aufstand und das Vlies ausdrückte, da konnte er Tau aus dem Vlies pressen, eine gesamte Schale voll Wasser. Und Gideon sprach zu Gott, dein Zorn brenne nicht gegen mich, dass ich nur noch einmal rede. Ich will es nur noch einmal versuchen mit dem Vlies. Das Vlies allein soll trocken bleiben und Tau liegen auf der ganzen übrigen Boden. Und der Herr machte es so in jener Nacht. Allein der Vlies blieb trocken und Tau lag auf der ganzen übrigen Boden. Da machte sich Jerubabel, das ist Gideon, früh auf mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, und sie lagerten sich bei der Quelle Harod. Das Lager der Midianiter aber befand sich nördlich von ihm beim Hügel More in der Ebene. Der Herr aber sprach zu Gideon, das Volk, das bei dir ist, ist zu zahlreich, als dass ich Midian in seine Hand geben könnte. Israel könnte sich sonst gegen mich rühmen und sagen, meine eigene Hand hat mich gerettet. So rufe nun von den Ohren des Volkes aus und sage, wer sich fürchtet und wem graut, der kehre um und flüchte schnell vom Bergland Gilead. Da kehrten etwa 22.000 vom Volk um, so dass nur 10.000 übrig blieben. Und der Herr sprach zu Gideon, das Volk ist noch zu zahlreich. Führe sie hinab in das Wasser. Dort will ich sie dir prüfen. Und von welchen ich dir sagen werde, dass er mit dir ziehen soll, der soll mit dir ziehen. Von welchen ich aber sagen werde, dass er nicht mit dir ziehen soll, der soll nicht ziehen. Und er führte das Volk an das Wasser hinab. Und der Herr sprach zu Gideon, wer mit seiner Zunge von dem Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle gesondert für dich auf. Ebenso, wer auf seinen Knien fällt, um zu trinken. Da war die Zahl derer, die von der Hand in den Mund geleckt hatten, 300 Mann. Alles übrige Volk war auf die Knie gefallen, um Wasser zu trinken. Und der Herr sprach zu Gideon, durch die 300, die geleckt haben, will ich euch retten und die Midianiter in deine Hand geben. Aber das ganze übrige Volk soll nach Hause gehen. Und sie nahmen die Verpflegung des Volkes an sich und ihre Schafferhörner, aber die anderen Israeliten ließ er alle gehen, jeder in sein Zelt, und er behielt die 300 Mann bei sich. Das Lager der Midianiter aber war unter ihm in der Ebene. Soweit dieser Textabschnitt. Gott schickt hier Gideon eine Reihe von Zeichen und bestärkt ihm, dass er ihm wirklich durch ihn die Rettung Israel schenken möchte. Und wir könnten uns fragen, wie beginnt diese Rettung? Hat er gleich ein Heer versammelt und die Midianiter angegriffen? Nein, Gott sagt ihm zuerst, er soll zu Hause anfangen. Er soll zuerst den Auftrag zu Hause beginnen, erst Ordnung in seinem Haus bringen, die fremden Götter beseitigen. Und er nimmt dann 10 Knechte, könnte sagen so ein Abrisskommando, zusammen. Und was wichtig ist, hier steht auch in der Nacht, er hatte Angst um die Leute. Also wir sehen ja auch die Reaktion der Nacht der Menschen. Sie hingen an diesen Göttern, an Baal und Aschera. Er nimmt diese 10 Männer nachts und geht zu diesen Kultstätten, reißen alles nieder und machen dann aus diesem Holz machen einen Altar und verbrennen auch das Holz dann. Er bringt ein Brandopfer da. Warum macht er das? Er packt hier, man könnte sagen, an der Wurzel. Das Problem, was Israel hatte, war dieser Götzendienst. Und hier geht er den ersten Schritt und macht das kaputt. Und wir sehen auch danach, die Bewohner der Stadt kommen und sie wollen Gideon sogar töten. Also ihnen war es so wichtig, oder sie hingen so an diesem Götzen, dass sie bereit waren, Gideon zu töten. Und der Vater, Gideons Vater, sagt, wenn Baal wirklich ein Gott ist, dann soll er selber Gideon bestrafen. Und wir sehen nach dieser kurzen Auseinandersetzung in dieser Stadt, dann hören sie schon diese Schreckensrufe, dass die Midianiter, Amalekiter und die Söhne des Ostens kommen und sie lagern schon in der Ebene Jezreel. Und wir lesen dann kurz danach, dass Gottes Geist dann auf Gideon fällt und Gideon bekommt Mut. Und er lässt dann mit Hilfe von Hörnern Signale geben, dass wehrfähige Männer zusammenkommen. Wir sehen, dass hier 32 Männer zusammengekommen sind. Das ist trotzdem noch sehr, sehr wenig im Vergleich. Wir lesen ja, dass die anderen Amalekiter, Amoriter weit über 100.000 waren. Und es kommen aber nur 32.000 zusammen. Und das Besondere an dieser Geschichte ist, Gott spricht mit Gideon und Gideon ist einverstanden, dann nur bei 300 Männern zu bleiben oder mit nur 300 Männern mitzunehmen. Das sind weniger als 1% von den 32.000, die vorher da waren. Er hat im Grunde genommen fast auf alle 99% verzichtet und nur mit 300 möchte er in den Krieg ziehen mit Gott. Weil Gott einfach Wert darauf legt, dass der Sieg nicht ja durch ein Heer von Israel geschieht, sondern dass der Sieg ihm allein, dem Gott Israels, zugeschrieben wird und nicht irgendeiner klugen militärischen Taktik. Und das, denke ich, war Gideon damals eine schwere Lektion, und das ist auch für uns heute oft eine schwere Lektion, immer ganz auf Gott zu setzen, auf seine Stärke und nur auf seine Stärke zu sehen. Und wer auf Gottes Kraft baut und nicht nur auf seine eigenen Möglichkeiten, der ist, wie wir das in dieser Geschichte Gideon sehen, ist ein Sieger. Und das wird sehr deutlich in dieser Geschichte. Unser Gott ist groß und mächtig, und das wird in dieser Geschichte deutlich. Mit 300 Mann hat Gideon schließlich ein Heer von Tausenden. Also es wird an einer Stelle 120.000 gesagt, dann kommen noch andere dazu. Also vielleicht waren es 150, vielleicht waren es sogar mehr. Tausende hat er in die Flucht getrieben und auch besiegt. Er wurde sozusagen ein Volksheld in Israel, allein mit diesen 300 Männern. Doch dann, und das ist der letzte Abschnitt, den ich lesen möchte, lesen wir leider in Richter Kapitel 8, das ist der Abschnitt von Vers 22 bis Vers 27, das würde ich auch noch gerne lesen. Richter 8 von 22 bis 27. Da sprachen die Männer Israels zu Gideon: Herrsche über uns, du und dein Sohn und der Sohn deines Sohnes, weil du uns aus der Hand der Midianiter errettet hast. Aber Gideon sprach zu ihnen: Ich will nicht über euch herrschen, mein Sohn soll auch nicht über euch herrschen, der Herr soll über euch herrschen. Eine sehr gute Antwort. Und Gideon sprach zu ihnen: Einst erbitte ich von euch, gebt mir jeder die Ohrringe, die er erbeutet hat. Denn weil die Ismaeliter waren, hatten sie goldene Ohrringe. Sie sprachen: Wir wollen dir gerne geben. Und sie breiteten ein Gewand aus, und jeder warf die Ohrringe von der Beute darauf. Und die goldene Ohrringe, die er erbeten hatte, hatten ein Gewicht von 1700 Schekel. Gold ohne die Halbmonde und die Ohrengehänge und Purpurkleider, welche die Könige der Midianiter getragen hatten, und ohne den Halsschmuck ihrer Kamele. Und Gideon machte ein Ephod daraus und stellte es in seiner Stadt auf in Ophrah. Und ganz Israel hurte ihm dort nach, und das wurde zum Fallstrick für Gideon und sein Haus. Man fragt sich: Lieber Gideon, wie ist das möglich? Wie kommst du dazu? Du hast so gewaltige Wunder gesehen, mit Gott erlebt, mehrere. Wir haben ja nur von drei Sachen gelesen, aber es gab mehrere Dinge. Gott hat solche Wunder durch dich getan, wo man heute noch darüber redet, Jahrzehnte später, Jahrhunderte später. Und wie bist du dazu gekommen? Gideon wurde, wie wir am Anfang des Abschnitts lesen, Macht angeboten. Man hat ihm angeboten, er hatte diesen gewaltigen Sieg mit Gottes Hilfe errangt oder bekommen. Man hat ihm angeboten den Königsthron. Aber da war er noch sehr klar und hat gesagt: Nein, ich weiß, mit diesen 300 Mann habe ich es erreicht, aber Gott war derjenige, Gott allein gehört auf dem Thron. Er wollte keinen Königsstuhl, er wollte nicht in Israel herrschen, aber er nutzte diese, wie wir dann weiter hier gelesen haben, er nutzte die Zeit, um, man könnte sagen, Kasse zu machen. Er hat um die Ohrringe der Midianiter gebeten, und seine Landsleute, die gaben es ihm gerne, weil er sie ja von dieser Übermacht befreit hatte. Es wurde ein Gewand ausgebreitet, die Ohrringe wurden da drauf geschmissen. Diese 1700 Schekel, ich hatte nachgeschaut, das sind etwa 20 Kilogramm Gold. Wenn man das auf den heutigen Wert umrechnet, ungefähr 1,1 Millionen Euro sind das. Vielleicht waren es damals noch ein bisschen mehr in Relation. Und dann lesen wir diesen 27. Vers: Und Gideon machte ein Ephod. Wir wissen nicht genau, was es ist. Es wird hier nicht beschrieben. Es war irgendein... Vielleicht war das irgendein Gedenkzeichen an seinen Sieg. Vielleicht war das irgendein Bild von, sogar von Gott. Wir wissen es nicht genau, was es war. Und stellte es in seinen Ort in Ophrah. Und dann der zweite Nachsatz macht es schon relativ deutlich: Und ganz Israel hurte ihm dort nach. Und das wurde zum Fallstrick für Gideon und sein Haus. Vielleicht wollte Gideon am Anfang nichts Schlechtes. Vielleicht wollte er nur mit diesem Abbild, vielleicht, dass das Israel sich auf Gott konzentriert, auf ihren Herrn sich richtet. Und vielleicht war dieser Ephod nur ein Abbild von Jahwe. Wir wissen es nicht genau. Nur dass es dann später dazu gekommen ist, dass sie dann dieses Bild wie ein Götzen verehrt haben. Könnte ja vielleicht sein. Oder Gideon ist wirklich von Gott abgefallen und hat den Götzendienst wieder in Israel eingeführt. Wir wissen es nicht, was wirklich gewesen ist. Auf jeden Fall wissen wir, dass es traurig geworden ist, dass Gideon und auch Israel diesen klaren Kurs von Gott, auf Gott zu vertrauen, verloren haben. Und wenn wir dann die weitere Verse lesen, die ich jetzt nicht gelesen habe, da sehen wir auch eine negative Entwicklung in seiner Familie. Und das lässt auch daraus schließen, dass er wahrscheinlich den Gott, den lebendigen Gott, sein Vertrauen irgendwo im Laufe seines Lebens verloren hatte. Es ist wirklich tief tragisch und traurig, dass Gideon hier am Ende des 8. Kapitels, dass wir lesen, dass er diesen Weg eingegangen ist. Obwohl er in Hebräer 11 als ein großer Glaubensheld bezeichnet wird und Israel 40 Jahre Frieden und Freiheit gebracht hat von ihren Feinden, trotzdem sehen wir auch diesen Abschnitt am Ende seines Lebens. Ich denke, in unserem Leben ist das sehr selten, im Moment auf jeden Fall, dass wir Kriege oder andere militärische Auseinandersetzungen in unserem Leben treffen. Aber Probleme in unserem Leben können auch wie dieses Midianiter-Heer sein, die uns fressen, die uns bezwingen, die uns vom Glauben irgendwo abbringen wollen. Und vielleicht kann Gideon hier uns von der Gottesstrategie etwas zeigen. Vielleicht haben wir keine Kraft, bestimmte Dinge in unserem Leben zu ändern, bestimmte Probleme in unserem Leben zu ändern, vielleicht Arbeitslosigkeit, vielleicht die Inflation, die teuren Preise, vielleicht unsere Familiensituation oder unsere Arbeitssituation. Aber wir können unsere Hände im Gebet falten und darauf vertrauen, dass Gott eingreift. Gideon hatte auch und sein Herr leere Hände. Die hatten keine Waffen dabei. Sie hatten nur Fackeln, Krüge dabei und das Horn. Und Gott kann diese leeren Hände gebrauchen, um etwas von ihm zu schenken. Und wir sehen in Gideons Geschichte, es war nicht sein Verdienst, es war nicht seine kriegerische vielleicht Fähigkeiten, sein Können, seine Tatkraft, die zum Erfolg geführt hat. Und bei den Kämpfen des Reiches Gottes ist es nicht die Zahl oder die Macht, die das Wichtigste ist. Es kommt allein darauf an, dass der Herr mit uns ist. Es ist eigentlich, es wäre egal, ob Gideon 30.000, 3.000 oder nur 3 Männer mit sich hat. Wichtig ist, dass der lebendige Gott mit ihm war und der hat den Unterschied gemacht. Und das ist genauso auch in unserem Leben. Deshalb sollten wir nicht zählen und nicht dafür Sorge tragen, was Gott alles machen kann. Wenn Gott mit uns ist und wir mit ihm sind, dann ist das das Beste. Gideon war ein Richter, wenn wir das insgesamt anschauen, mit erheblichen menschlichen Schwächen. Und er war ein zweifelnder Mann. Wenn wir in seiner Situation wären, wahrscheinlich würde es uns auch immer wieder gehen. Will Gott wirklich durch mich das Volk retten, wenn er in der Ebene gesehen hat, über 100.000, die da lagern? Er war ein zweifelnder Mann und er hat immer wieder Gott gefragt, willst du wirklich durch mich das machen? Er brauchte Zeichen. In bestimmten Situationen, das habe ich auch nicht gelesen, da sehen wir, dass auch Isaiah jähzornig reagiert hatte, auch aus Menschen, die zu seinem Volk gehört hatten und ließ da viele töten. Und letztendlich verfiel er auch, wie wir das aus diesem Vers sehen, in Götzendienst. Auch denke ich, auch wir als Christen, auch wenn wir vieles erlebt haben mit Gott, müssten immer wieder wachsam sein, dass diese Leidenschaft, die wir für Gott haben, dass sie nicht im Laufe der Jahre des Lebens irgendwo verlieren und irgendwelche Dinge mehr lieben als ihn allein. Und das ist einfach mit dem Beispiel von Gideon, wollte ich euch heute einfach nochmal aufmerksam machen, dass wir das, was wir mit Gott bisher erlebt haben, das ist sehr gut. Aber lasst uns auch weiter Gott lieben vom ganzen Herzen und ihm folgen und auf ihn vertrauen.